mir begegnet es natürlich auch immer wieder so nach dem Motto, wieso soll denn die moderne Frau überhaupt noch stillen? Ne? So passt das überhaupt mit unserem modernen Frauenbild zusammen? Oder auch so Klassikersätze wie, stillen ist doch natürlich. Ja, natürlich ist es natürlich. Wir sind Säugetiere, ja. Also natürlich darfst du niemandem sagen, dass du zwar voll stillst, aber irgendwie dich overtouched fühlst. Ja, dann hör doch halt auf.
Ja.
Aber was ich halt spannend finde, ne, wenn jetzt irgendjemand aus dem Büro kommt und übers Büro meckert und sagt, oh Mensch, heute war echt anstrengend, super nervig, ne? Ja, dann kündige doch einfach.
Ja.
Ganz im Ernst, gewöhn dich dran, als Eltern macht man sowieso alles falsch. Nicht stillen ist falsch, zu lange stillen ist falsch, zu kurz stillen ist falsch, mit Hilfsmittel stillen ist falsch, die Flasche geben ist falsch. Also irgendjemand wird kommen und sagen, das ist doof. Langzeitstillen, ja, was ist dann das Pendant dazu? Kurzzeitstillen, also ich muss da immer an Kurzzeitparken denken, ne? Diese Brötchentaste, die man irgendwie drückt, ne, für 10 Minuten umsonst parken. Wo ich so denke, nee, ne? Es gibt eigentlich einfach nur Stillen.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zur 60. Folge vom Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute geht es hier mal wieder ums Stillen. Also diese Folge ist für alle, die planen zu stillen, sich vorstellen können zu stillen oder die einfach Lust haben, mehr übers Stillen und die Tücken und Tricks des Stillens zu erfahren. Anlass für die Folge ist ein neues Stillbuch, das gerade letzte Woche herausgekommen ist. Also, wenn die Folge live geht, wird es vorherige Woche rausgekommen sein. Aber ich durfte es schon mal vorab lesen. Es heißt Obenrum frei, Stillen, wie es zu dir und deinem Baby passt. Und es ist von Ramona Noll, die schon 2-mal hier im Geburtskanal Gast war und damit jetzt die Liste der am häufigsten anwesenden Gästinnen anführt. Aber worum geht es? Und warum noch ein Stillbuch? Was ist das Besondere daran? Das frage ich sie gleich auch selbst. Aber für mich verbindet Ramona in ihrem Buch ganz wunderbar fachliche Expertise mit persönlichen Erfahrungen, ihre und die von anderen Menschen, die auch im Buch zu Wort kommen. Und Ramona ist ja Stillberaterin, systemische Familientherapeutin und Mutter von 4 Kindern und hat, Achtung, 85 Monate eigene Stillerfahrungen. Also ich meine, wow, das sind einfach mal 7 Jahre Stillen. Und außerdem hat sie schon über 1000 Familien auf ihren individuellen Stillwegen begleitet. Und damit ist sie auf jeden Fall schon mal sehr prädestiniert für ein Stillbuch. Und ist echt sehr undogmatisch und humorvoll, was ich persönlich beides sehr schätze. Und ihr Werk, also man muss bei gut 300 Seiten schon von einem Werk sprechen, ist eine Mischung aus ja, anatomischen und hormonellen Fachwissen mit historischen und gesellschaftlichen Einordnungen sowie ganz vielen ganz praxisnahen Tipps zum Stillstart, zum Alltag mit Stillkind, zu Stillpositionen, zu Hilfsmitteln und dann gibt es auch noch eine ganze Reihe besonderer Stillherausforderungen. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber zum Beispiel Stillen von Adoptivkindern, Stillen bei Behinderungen. Das Abstillen ist ja auch noch so ein spezielles Lieblingsthema von Ramona. Also da gibt es jetzt wirklich eine ganze Latte verschiedener Themen, die nicht in jedem Stillbuch vorkommen. Und somit ist es echt auch sehr breit und divers aufgestellt und das ist schon sehr besonders. Wir sprechen also heute über Obenrum frei, aber vor allem nehmen wir das Buch zum Anlass, um über alle möglichen Aspekte des Stillens zu sprechen. Ja, mal sehen, wo wir heute so rauskommen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Ramona.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf.
Genau, ich freue mich
voll
auch.
Schön.
Ja, super. Ramona, es ist warm heute. Bist du obenrum frei?
Nein, ich habe was an.
Aber im Herzen sind wir obenrum ganz frei.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist im Moment die häufigst gefragte Frage.
Okay, gut. War jetzt nicht super originell.
Auch man bei mir immer obenrum frei sein.
Ja, ja.
Aber tatsächlich habe ich vor Jahren irgendwann mal diesen Titel sozusagen im Kopf gehabt. Und also es ist wirklich schon ewig her. Und damals sagte mein Mann noch, das kannst du doch nicht machen. Und ich so, doch, genau das will ich doch, dass wir obenrum frei sind. Ja, und natürlich spielt obenrum auch auf untenrum an, ne, so dieses Tabuthema, ne, wir nennen die Dinge auf gar keinen Fall beim Namen, wir sagen nur obenrum und untenrum und so. Ja, und deswegen war mir das so immer wichtig zu sagen, hey, ne, für mich muss niemand stillen, aber ich möchte, dass wir obenrum frei sind und informiert und aufgeklärt sind. Und dann kann ich auch für mich und mein Kind eventuell dann die beste Entscheidung treffen.
Ja, super. Ja, Ramona, und du hast ein Buch geschrieben zu deinem Herzensthema Stillen. Und ganz ketzerisch, warum braucht es dieses Buch?
Punkt eins, damit es endlich raus aus meinem Kopf ist. Da war es jetzt lang genug drin. Und zweitens, nein, also natürlich, also warum braucht es dieses Buch? Es gibt, glaube ich, keins, was so inklusiv und divers ist. Also keins, was ich im deutschsprachigen Raum kenne.
Ja.
Das begegnet mir ja einfach jeden Tag in der Stillberatung und in der Arbeit mit Familien generell. Das war mir einfach super wichtig, dass es einfach nochmal wirklich was evidenzbasiert auf neuestem Stand. Ne? Das ist ja nichts, was ich mir ausgependelt habe, weil ich das Stillen so schön finde oder so, sondern wirklich, was ich mir erarbeitet habe in Fortbildungen, in Fachbüchern, in Studien, in Austausch mit anderen, als Erfahrungswerte natürlich auch. Aber das war mir einfach ein riesengroßes Anliegen. Und du hast es ja schon auch von innen gesehen. Mir war halt einfach auch super wichtig, dass wir echte Fotos sehen, dass wir echte Frauen, stillende Menschen, Familien, Babys sehen, wie das auch wirklich ist. Also nicht immer nur heit, 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 Sonnenschein, sondern so, wie es auch im wahren Leben ist. Auch die Illustrationen, ne, die sollten schon fresh und modern sein und trotzdem können sie divers und inklusiv sein.
Ja.
Das war so mit mein Hauptanliegen auch.
Ja, sehr, sehr schön. Also ich finde es ja auch toll, dass das so wirklich sehr allumfassend ist und sehr divers ist. Und beginnen tust du dein Buch mit so einem kleinen geschichtlichen Abriss. Warum war dir das wichtig, erstmal zu beschreiben, wo wir mit dem Stillen herkommen? Also du beschreibst ja so den Wandel vom selbstverständlichen Stillen hin zu Flaschennahrung und zurück zu einer bewussteren Stillkultur oder auch nicht. Und du sagst ja auch, die Art, wie wir stillen, sagt immer auch etwas über unsere Gesellschaft aus. Why? Was meinst du damit?
Okay, wie viel Zeit haben wir? Allein darüber könnte man ein ganzes Buch schreiben. Ne? Keine Ahnung, wer das dann liest. Ja, das ist natürlich jetzt vielleicht nicht so alltagstauglich für die Stillende im Wochenbett. Aber trotzdem war es mir wichtig, das als Teil aufzunehmen. Weil mir begegnet es natürlich auch immer wieder so nach dem Motto, wieso soll denn die moderne Frau überhaupt noch stillen? Ne? So passt das überhaupt mit unserem modernen Frauenbild zusammen? Oder auch so Klassikersätze wie, stillen ist doch natürlich. Ja, natürlich ist es natürlich. Wir sind Säugetiere, ja? Also wäre komisch, wenn nicht. Aber es ist schon spannend, da einfach mal hinzugucken, wo waren wir denn eigentlich mal und wo kommt das Ganze her? Also natürlich, wir sind Säugetiere. Wir haben früher als Steinzeitmenschen in Clans gelebt und so, haben gestillt, haben die Höhle gewechselt und so weiter, haben in einer Höhle geschlafen. Ne, da gab es nicht die Kinderhöhle und die Erwachsenenhöhle oder so. Ja, und dann ging es so ein bisschen los. Ne? Also auch schon in der Antike gab es Gelehrte, ich gender hier nicht, die halt meinten zum Beispiel, das Kolostrum sei schädlich. Ja, und dann hat man die Babys die ersten 4 Tage mit Honig ernährt oder so. Ja.
Oh Gott.
Dann wiederum gab es immer wieder Stimmen, wo man dann entdeckt hat, naja, irgendwie scheint das Stillen doch schon ganz cool zu sein, weil die Babys, die gestillt werden, leben irgendwie länger. Komisch. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ja, dann zieht sich das immer so wie in so Wellen durch die Geschichte. Ne? Die einen sagen irgendwie, oh, es ist voll wichtig, macht es auf jeden Fall. Die Kirche kam irgendwann auch auf den Trichter, ne? Hier Maria Laktanz und so, ne? Die stillende Maria, zu sagen, hey, ne, also Pflichtaufgabe für jede Mutter ist, ihr Kind zu stillen. Und gleichzeitig kamen aber auch immer wieder Stimmen, dass es heißt, das ist unrein oder Tiermilch sei viel besser. Dann hat man natürlich rausgefunden, wer stillt, wird nicht schwanger. Hier Klammer auf für unsere Zuhörerschaft. Also ne, das stimmt nicht ganz so. Also über Stillen und Verhütungsmethoden ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema zu sprechen. Aber ne, dass man wollte viele Kinder kriegen, weil die Kindersterblichkeit war halt sehr hoch. Ne? Und dann hat man halt gedacht, okay, gut, nee, wer stillt, kriegt keine Kinder, also stillen wir besser mal nicht und geben denen halt Tiermilch. oder halt eben Wein oder verdünntes Bier oder eingetunktes Brot oder, ne, also die Säuglingsersatznahrung in Anführungszeichen damals war sehr kreativ.
Mhm. Was dann aber auch leider self-fulfilling prophecy war, ne?
Ja, dadurch, genau. Genau, aber deswegen musste man ja auch viele Kinder kriegen, ne? Also lustiger Teufelskreis. Mhm. Es gab halt schon in der Antike Gefäße zur Fütterung von Babys, ja, in so hornförmig oder so flaschenähnlich, ne? So solche Sachen gab es schon, also gab es Funde in Gräbern und so, ne? Dass es sowas gab.
Mhm. Ja, es wird auch damals schon Gründe manchmal gegeben haben, warum vielleicht eine Frau tatsächlich nicht stillen konnte, ne? Mhm.
Genau, also oder weiß ich nicht, vielleicht auch verstorben bei der Geburt oder was auch immer, ja, oder dieser Irrglauben, ne, die erste Milch, also so einige Annahmen waren halt, dass das Kolostrum wirkte ja auch ein bisschen abführend, ne, oder dann kam vielleicht auch das Kindspech, das Mekonium, ne, und dann dachte man, oh mein Gott, ne, das ist alles das böse Stillen schuld, also warten wir lieber mal so ein bisschen, so immer so weiter im Grunde genommen, so im 16. Jahrhundert, ne, dann, da stritt Mann, ja, mit Doppel-N sich auch wieder, einige erste Gelehrte, erste Pädiater, ne, die dann irgendwie sagten, ja, das Stillen ist schon das Beste eigentlich, mach das mal auf jeden Fall. Und dann haben wir sowas wie ein sich entwickelnder Landadel, ja, der konnte sich halt schon dreimal nicht leisten zu stillen, weil die Frauen repräsentative Aufgaben hatten, ja. Und jeder, der sich schon mal irgendwie so ein Insta-Reel reingezogen hat, was die früher alles anhatten, ja, da konnte man nicht mal eben blank ziehen, so, ja, am Kaffeetisch. Da war halt ganz klar, da ging halt nicht stillen. Und wer Geld hatte, konnte sich eine Amme leisten. Da wurde der Beruf der Amme sozusagen nochmal beliebt, also die Amme gab es schon immer irgendwie, ne? Aber da lebte das nochmal so auf. Wobei man jetzt sagen muss, dass nicht jede Amme ein tolles Leben hatte, ja? Also viele Ammen lebten halt eben auch in Armut und hatten jetzt nicht die beste gesundheitliche Voraussetzung und Hygienemaßnahmen und so weiter. Also das war nicht unbedingt der Garant dafür, ne? Dass das Überleben des Säuglings gelang oder besser gelang. Ja, es gab dann so im 17., 18. Jahrhundert auch wieder immer mehr Männer, Ärzte, ÄrztInnen gab es noch nicht, die sich dafür einsetzten, dass gestillt wird, weil sie entdeckt haben, ach krass, ne, also die 5 Babys, die gestillt wurden, denen geht's so richtig gut. Haben aber direkt überlegt, ja nee, also so richtig wie die Tiere können wir das ja auch nicht machen. Wir machen da direkt mal Regeln draus und maximal 4-mal am Tag oder, ne, dann kamen auch diese Ideen von nur alle 4 Stunden auf und so weiter, ne, also der entwickelte sich dieses Stillen nach Zeitplan.
Da waren ja auch Kinder noch kleine Erwachsene, ne? Und wir essen ja auch nur 3-mal oder 4-mal am Tag irgendwie.
Ja, ja,
und
genau.
Dann können die Kinder auch nicht öfter.
So. Genau, also wie soll, ne, so, und auch die Überlegung, keine neue auf alte Milch, ne? Also das muss ja auch Zeit zum Verdauen haben und so weiter, ne? So,
das gibt's heute noch. Das hört man immer wieder.
Ja, dazu sage ich jetzt mal nichts. Eine Zeit lang galt ja auch Wochenfluss und sowas alles als infektiös. Ne? Da wurden nach der Geburt Mutter und Kind getrennt, weil das also für beide schlecht war sozusagen. Ja, und dann blieb ja nur Tiermilch im Grunde genommen oder halt eben irgendeine Tunke.
Und die Trennung hat ja auch lange angehalten. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass das aufgelöst wurde mit den Kinderzimmern, ne? Wo die Kinder immer nur durch die Fensterscheibe dann den Papas mal gezeigt wurden. Und dann wurden die nur zum Stillen gebracht.
Auf jeden Fall. Und parallel dazu entwickelte sich dann so im 19. Jahrhundert auch die Säuglingsersatznahrung immer weiter. Ne? Also die Verfahrenstechniken wurden immer besser, ausdifferenzierter. Man überlegte, wie kann man, ne, die Hygienegeschichte irgendwie überwinden. Vakuum kam ins Spiel. Also wie kann ich Dinge haltbar machen? Milchpulver wurde erfunden. Und dann wurde halt ganz klar gesagt, hey, guck mal, hier das Pulver ist super modern. Das ist absolut Hightech. Und das ist natürlich auch das Sicherste, was du deinem Baby geben kannst. Und ich denke, jeder Mensch, der uns zuhört und ein eigenes Kind hat, weiß, ne, so, oh mein Gott, natürlich möchte ich für mein Kind nur das Beste, das allerbeste. Und wenn es das ist, naja, dann kaufe ich das Pulver in dieser Büchse. Ne? So.
Die ersten Babypulver waren ja auch wirklich noch eine Katastrophe. Also natürlich ist es inzwischen auch viel besser geworden. Ne? Also keine Angst, wenn ihr das jetzt hört. Aber es ging eigentlich erst so in den 50er Jahren so richtig los. Ne?
Ja.
Also vorher war das sehr, also vorher hat man irgendwie mal Ziegenmilch genommen, mal dies und das ausprobiert und so. Und in den 50ern hat man angefangen, so richtig Pülverchen anzumischen. Aber das war auch, wie gesagt, so eine richtige Pampe am Anfang. Ne? Also das war
jetzt
nicht sehr nahrhaft.
Nö, möchte ich auch nicht. Also ja, möchte es nicht probiert haben müssen. Nee. So.
Genau.
Ne, also ja, und das ist halt echt krass. Und da war mir halt einfach wichtig, auch das ist ein Punkt, so obenrum frei sein. Also sich zu überlegen, okay, wo kommt es her? Warum gibt es das? Warum brauchen wir das? Brauche ich das? Was will ich damit? Wie ist meine Haltung zum Stillen? So. Ja. Ne, ja. Weil oft hört man halt nur so dieses, ja, still halt, macht man halt, das ist das Beste fürs Kind. Oder halt den Konterpart, ja, auf gar keinen Fall, weil, also willst ja nicht die Brüste ruinieren und dein Kind abhängig machen oder so, keine Ahnung. Oder auch mein Lieblingssatz, in unserer Familie wurde niemand gestillt.
Mhm.
Also kannst du auch nicht stillen und schwingt da dann immer mit.
Mhm.
Ja, und deswegen, also ne, zurück zur Frage, warum der geschichtliche Abriss, also mir war das schon wichtig, auch nochmal darzustellen, wie kam es überhaupt dazu? Es ist nicht so dieses Schwarz-Weiß oder früher und heute, sondern eigentlich zog sich das in Wellen immer durch, dass irgendjemand was dagegen hatte und irgendwas dafür hatte. Und parallel dazu entwickelte sich eben die immer besser werdende Ersatznahrung und die auch immer freier zugänglich wurde. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja.
Ja, und jetzt habe ich natürlich wieder total den Drang, auch zu sagen, hey, inzwischen ist Ersatznahrung gut und damit kriegt man auch ein Kind gut groß. Und wenn ihr jetzt Ersatznahrung gebt, wir wollen euch jetzt hier keine Angst machen oder irgendwie.
Genau, also ne? Auf gar keinen Fall. Nee.
Genau. Also, und das ist aber auch so ein Impuls. Also ich muss sagen, eigentlich jedes Mal, wenn ich übers Stillen spreche, leite ich das damit ein, dass ich erstmal so einen Disclaimer mache und sage, ne, hey, sorry für alle, die nicht stillen konnten oder wollten, alles okay. No judging, fühlt euch irgendwie bitte hoffentlich nicht getriggert. Und ich meine das auch wirklich so, ne? Weil ich kann mich da hineinversetzen, das kann einen Schmerz auslösen, ne? Wenn man stillen wollte und dann kann man nicht oder so. Und jetzt hört man, wie andere toll stillen oder sich übers Stillen unterhalten. Auf der anderen Seite komme ich mir echt langsam doof vor, das immer zu sagen, weil ich meine, irgendwie stillen hat das auf der anderen Seite auch so verdient, dass wir mal unbeschwert und unvoreingenommen und ganz offen drüber sprechen. Und das drüber sprechen hilft ja wiederum auch anderen vielen Menschen viel besser, über diese Herausforderungen und Schwierigkeiten, die es auch mal gibt, hinwegzukommen. Ne? Und viele Mütter fühlen sich ja beim Stillen oder beim Nichtstillen total unter Druck und haben Schuldgefühle und ja, wie gehst du denn in deiner Arbeit damit um? Also was ist das eigentlich, was Stillen so ein krasses Thema ist, so am Ego kratzt, so traurig machen kann? Ja, lange Vorrede, also, kurze ja. Frage. Wie machst
Nein,
du das?
Nein, aber I feel you, ich fühle jedes Wort. Also genau das ist ja mein Daily Business im Grunde genommen. Ne? Also gerade auch Social Media oder wenn ich irgendwo was schreibe, ne? Also wie oft dachte ich auch beim Buchschreiben so, ja, aber wenn, und ich musste mich jedes Mal wieder zurückrufen und denken, nee, also ne, das ist ja ein Buch für das Stillen, über das Stillen, so, ja. Und natürlich, gar keine Frage, ey, ich bin mega froh, dass wir eine gute, funktionierende Ersatznahrung haben, wenn wir sie brauchen und wollen. Gar keine Frage. Und das ist auch, glaube ich, so der Punkt, du hast mich ja so vorgestellt, ne? Ich bin da auch echt super undogmatisch. Für mich muss niemand stillen. Das ist immer einer der ersten Sätze in Beratungen. Hey, für mich musst du das nicht. Ne? Also hier, ne, du kannst alles rauslassen und du kannst das Stillen auch echt mal total kacke finden und anstrengend und genervt sein und overtouched sein und nicht mehr wollen und also. Ich weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, boah, ich mache das hier noch einmal und dann höre ich auf. So, ja, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte aus diversen Gründen. Aber letztendlich, dieser Druck kommt ja super oft einfach von außen. Stillende, ich hatte das gestern noch in einer Beratung, ne? Die sagte auch so, ja, ich weiß irgendwie, ich habe immer das Gefühl, es falsch zu machen. Ich sage, du, ganz im Ernst, gewöhn dich dran, als Eltern macht man sowieso alles falsch, ja. Nicht stillen ist falsch, zu lange stillen ist falsch, zu kurz stillen ist falsch, mit Hilfsmittel stillen ist falsch, die Flasche geben ist falsch, also ja, zu früh in die Kita, zu spät in die Kita, whatever, mit dem Auto in den Urlaub fahren, gar nicht in den Urlaub fahren, also ist sowieso alles irgendwie falsch, ja. Irgendjemand wird kommen und sagen, das ist doof.
Ja.
Ich erlebe halt ganz oft, dass wenn ich das so klarstelle in der Beratung und die Menschen merken, okay, der Ramona ist das pupsige Heil, was ich mache. Die hilft mir einfach nur bei dem, was ich mache, können die auch loslassen. Und dann dürfen die auch schimpfen und ja, Gefühle rauslassen. Ne? Das ist halt echt immer noch ein Thema so. Ne? Weil natürlich darfst du niemandem sagen, dass du zwar voll stillst, aber irgendwie dich overtouched fühlst, ja, dann hör doch halt auf. Ne? Ja. Oder wenn du dein Baby trägst im Tragetuch oder in der Trage, ne, darfst du auf gar keinen Fall sagen, dass du Rückenschmerzen hast, weil sonst kommt sofort jemand, der sagt, ja, selber schuld, ne? Dann holt
es ist
raus,
immer alles so schwarz-weiß, ne? Aber so ist es halt nicht im echten Leben.
Genau. Ja. Aber was ich halt spannend finde, ne, wenn jetzt irgendjemand aus dem Büro kommt und übers Büro meckert und sagt, oh Mensch, heute war echt anstrengend, super nervig, ne? Ja, dann kündige doch einfach.
Ja.
Also, ne, wo ich dann so denke, ja, nee, also, ne, da ist uns klar, dass das nicht so einfach geht, ja? Oder dass man vielleicht mal über seine Partnerperson meckert und sagt, oh Mensch, heute ging er mir auf den Keks oder so, ja? Mhm. Ja, dann lass dich doch scheiden. Also, hallo?
Ja,
ja, also, ne, ich meine, that's life irgendwie so, ne? Und wir haben ja, erleben ja ständig so eine Gleichzeitigkeit. Ich habe super gerne gestillt, alle vier Kinder, jede Stillbeziehung war anders. Und trotzdem gab es gleichzeitig immer wieder Momente, wo ich dachte, boah, warum mache ich das hier eigentlich? Was mache ich hier? Warum? Wie lange noch? Nein, nicht nochmal. So, ja. Und das darf sein. Unser Umfeld muss das halt auch aushalten. So. Ne?
Ja.
Und ja, ich finde das echt schwierig, auch was du sagtest mit diesem Disclaimer. Ne? So geht es mir ja auch. Also, wenn ich in Social Media ein Video poste oder einen Beitrag irgendwie und sage, hey, heute darf sich jede Stillende mal auf die Schulter klopfen und sagen, wie großartig, was sie da eigentlich leistet und was auch der Körper da einfach macht, ganz physiologisch, biologisch gedacht. Krasse Nummer. Keine 35 Sekunden dauert es, bis irgendeiner kommentiert, ja, aber die Flascheneltern, ja, die auch.
Ja.
Mache ich morgen einen Beitrag zu, okay?
Ja.
Also, ne, das ist so... Ja. Weiß ich nicht, wir können ja auch nicht irgendwie Sportsendung gucken und ist aber gerade Skispringen und dann sagen, ja und was mit den Turmspringern? Also die, die ins Wasser springen, die machen das auch super. Ja, ist aber gerade nicht Saison und gerade gucken wir Skispringen. Also manchmal macht es mich irre. Gleichzeitig möchte ich auch niemanden verletzen. Ne? Das
genau.
ist ja auch immer diese Furcht. Ne? Ich schätze jedes Elternteil. Meine Annahme ist immer, jedes Elternteil handelt nach bestem Wissen und Gewissen und gibt sein Bestes, was gerade in dem Moment zur Verfügung steht. Und das kann ultra unterschiedlich aussehen.
Ja, und die Wünsche sind unterschiedlich und die Ansprüche sind unterschiedlich und alles. Ne? Und die Lebensweisen, also was man braucht und kann und so weiter. Also
Ne, ich begleite ja auch Familien nach schwierigen oder traumatischen Geburtserlebnissen. Ne?
Ja,
und da gibt es einfach Frauen, die dann sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte die nächsten Wochen niemanden an meinem Körper haben. Ich kann das nicht.
Ja.
Ja, was soll ich denn da sagen? Ja, nee, Breast is best. Also, sorry, so aber nicht, ja. Klar. Und sich aber dann trotzdem nicht zu verurteilen, sondern halt annehmen, was ist und offen sein für das, was vielleicht noch kommt. Ja, so, vielleicht wird sie nie voll stillen, vielleicht wird sie irgendwann mal teilstillen, vielleicht wird sie irgendwann mal Pump stillen oder gar nicht und alles ist fein.
Ja,
aber das ist ein Riesenthema. Ja, und auch da schließt sich, denke ich, der Titel nochmal ganz gut an, obenrum frei, halt nicht nur die Brustregion, sondern eben auch der Kopf. Ne? Also auch obenrum im Kopf frei zu sein für unterschiedliche Lebensentwürfe, für unterschiedliche Situationen, für Dinge, die einfach da kommen, ne? Und auch für andere. Also das finde ich ja manchmal noch schlimmer, dass Eltern so untereinander sich so angehen. Ne, so, ja, aber ich hab's aber schwerer oder bei mir ist aber besser oder guck mal die, ne, dieses Mom-Shaming und immer wieder vergleichen. Also
wir müssen noch viel mehr lernen, uns einfach gegenseitig zu supporten, ne? Und uns auf die Schultern zu klopfen und so.
Ja.
Das finde ich auch. Aber hey, wir dürfen hier auch heute als Stilladvokatinnen sprechen. Ja, also wir machen das jetzt, auch wenn wir natürlich immer jeden Weg unterstützen. Das Stillen braucht echt oft mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung, wohingegen, wenn man sich für Nahrung jetzt entscheidet, also wenn es jetzt einfach eine freie Entscheidung ist, dann ist das, wie es geht, das lernt man ja in 5 Minuten. Wobei beim Stillen ist das nicht immer so, ne? Also da braucht es manchmal echt viel, viel mehr und insofern, ja, dürfen wir, finde ich, einfach auch heute mal mit vollem Herzen positiv über Stillen sprechen.
Auf jeden Fall.
Ich habe noch einen Punkt oder eine Frage, wo ich irgendwie immer so denke, Wie kommen wir denn eigentlich zu dieser Entscheidung zu stillen oder nicht? Ne? Also du hast es schon angesprochen, da spielt ganz viel eine Rolle, ne? Was wir in unserer Herkunftsfamilie gelernt haben, was wir gesehen haben, was wir in den Medien sehen, auf Social Media, bei FreundInnen und so weiter. Ne? Ist ja immer die Frage, wie selbstbestimmt gehen wir eigentlich in diese Stillzeit oder ins Nicht-Stillen? Also da gibt es echt viele Einflüsse, die uns vielleicht auch gar nicht immer so ganz bewusst sind. Und wo es einfach auch wichtig ist, ne? Viel zu hören, zu, vielleicht, manchmal ändert sich dadurch vielleicht auch eine Position.
Total. Also ich sammle ja auf dem Blog Stillgeschichten und zwar bunt gemischt. Also ne, das sind nicht irgendwie nur Horrorgeschichten oder nur Geschichten, wie es toll läuft, damit alle sehen, wie toll das Stillen ist, sondern wirklich Stillgeschichten aus dem wahren Leben. Und Teile davon, also nicht alle und auch natürlich nur Auszüge, finden sich auch im Buch. Und das war mir auch so ein Anliegen, ne, einfach zu zeigen, wie bunt das Stillen ist. Und mein Gefühl, also es ist null evidenzbasiert, habe ich keine Studie zu, aber es gibt so 50-50, die einen sagen, boah, ich habe mir in der Schwangerschaft ne, überhaupt keine Gedanken gemacht, ja, das wird schon, natürlich, ja, klar, will ich stillen. Bei den einen klappt das dann auch einfach, da gibt es dann vielleicht mal so ein kleines Problemchen oder ne, so, aber so im Großen und Ganzen passt es, super. Der Start ist erstmal prima und es klappt. Und dann gibt es die, wo es dann halt eben nicht klappt. Ja, und die dann hinterher sagen, oh Mist, hätte ich das mal vorher gewusst.
Hm.
Und da habe ich halt auch voll oft so einen Clash in den Beratungen, ne? Also oder in Gesprächen auch, ne? Schwangere, die mir dann sagen, nee, ach, ich lasse das auf mich zukommen und nee, ich brauche auch keinen Vorbereitungskurs und ich will mich da jetzt auch gar nicht so ne, irgendwie beeinflussen lassen oder so. Und dann sitze ich im Wochenbett, im Hausbesuch und dann sagen sie, ah, hätte ich das vorher gewusst. Ah, warum hat mir das niemand gesagt?
Ja.
Und dann denke ich, ja.
Ja. Das ist ja dasselbe wie das ist dasselbe wie bei der Geburtsvorbereitung, ne? Also so dieses, ich lasse alles auf mich zukommen, ich bin da ganz offen, ist erstmal eigentlich ja super auch. Also es ist ja total schön, wenn jemand so offen ist und sagt, hey,
voll.
Ich mache mir da auch gar keine Sorgen, was soll sein, das wird schon einfach klappen. Aber es ist halt doch eine ganz schöne Nummer und da ist es schon gut, wenn man so ein paar Tools hat, wie man mit zum Beispiel mit Schmerzen umgehen kann, ne? Oder beim Stillen eben, dass man einfach weiß, dass man in bestimmte Fallen nicht tappt.
Genau.
Wenn, was weiß ich, das Baby den ersten Tag nur durchpennt, dass man nicht sagt, ach wie schön, das schläft, sondern dass man zwischendurch mal sagt, aber vielleicht sollte ich es mal anlegen, damit mal die Milchbildung ein bisschen besser angeregt wird gleich. Ne? Also das sind einfach Sachen, die es einem dann doch so viel einfacher machen, wenn man sie vorher weiß.
Total. Ich vergleiche das gerne mit dem Schulanfang. So, ich glaube, das können wir uns alle gut vorstellen. Da gibt es halt heute, also bei mir früher gab es das auch nicht, aber ne, heutzutage, ne, die Kinder gehen irgendwie hospitieren in der Schule und die Schule kommt zur Kita und umgekehrt und so, ne? Und die Kinder spielen Schule und dürfen ihren Ranzen mitbringen und es gibt Bücher dazu und ne, so mein erster Schultag und machen eine Schultüte und haben vielleicht sogar Geschwisterkinder, die was erzählen. Und trotzdem müssen die das selber erstmal erleben, wie das ist.
Na klar.
Von 8 bis 12 in der Schule zu sitzen.
Ja.
Und so geht es uns ja auch, wenn wir einen neuen Job anfangen irgendwo. Ne? Also wir können uns informieren, wir haben ein Bewerbungsgespräch, wir gehen vielleicht auch mal hospitieren und so. Aber trotzdem ist der erste Tag, die erste Woche ne, komisch, weil wo steht der Kopierer, wo ist die Toilette, welchen Kollegen kann ich für was fragen, wo ist der Hausmeister, wo kriege ich meinen Schlüssel her? Also wie das dann werden wird, wissen wir oft erst, wenn wir es selber erlebt haben. Und das, finde ich, ist so bei Geburt und auch Stillen oft auch so. Ne? Wir können uns super gut vorbereiten und trotzdem müssen wir es erstmal erleben. Gleichzeitig hilft aber all diese Informationen und was du auch gesagt hast, ne, Methoden, Tools, ne, die ich einfach auspacken kann oder zumindest weiß, wo ich nachgucken kann. Mhm. Wie war das nochmal? Warte, da hatte ich doch ein Handout zu oder ne, da gab es doch ein Video oder ich habe überhaupt eine Fachperson, die ich fragen kann. Also ich erlebe das ja immer noch, dass Leute mir sagen, ich wusste gar nicht, dass es Stillberatung gibt.
Ja.
Ne? Und ich sitze ja, so in meinem, ne, in meiner Bubble irgendwie und denke, ja, klar, natürlich. Mhm. Ne? Also alle, ne, woher auch so? Mhm. Ne? Weil, und da schließt sich auch wieder der Kreis, ne, warum mit Politik und Gesellschaft und Historie anfangen. Stillen hat halt keine Lobby. Ja.
Mhm.
Viele sagen mir auch, ich bin halt ins Krankenhaus gegangen, bin davon ausgegangen, die wissen ja alle Bescheid. Ja, oder dann gibt es Probleme mit der Brust und dann gehen sie zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin und denken, ja, die wissen ja Bescheid. So prinzipiell ja, bei manchen mehr und bei manchen halt weniger.
Ja, man bekommt nicht immer da die Hilfe, wo man denkt, dass man die eigentlich bekommen würde, weil zum Beispiel GynäkologInnen gar nicht unbedingt immer so ein großes Wissen ums Stillen haben, ne? Also die wissen, wie sie mit einer Brustentzündung umgehen, ne? Das ja oder wenn
Stress
oder so, hoffentlich, genau. Ja, das sind auch Dinge, die man sich erst erarbeiten muss letztendlich, ne? Oder mit Fortbildung und Erfahrungen und so weiter.
Genau, also ich habe mehrere Gynäkologinnen, Freundinnen und die haben alle gesagt, also das, was ich übers Stillen weiß, weiß ich halt durch Fortbildung, die ich selber bezahlt habe. Nach dem Studium
nicht
und der
aus dem
Ausbildung.
Studium, genau.
Ne? Und das ist halt nichts, was man dann in der Klinik lernt. Ne? Genau. Und wenn man dann jemanden hat, der, also ist ja auch okay. Ne? Also ne, hier wieder Disclaimer, es ist ja auch okay. Ne? Also jeder hat ja da auch nochmal sein Fachgebiet. Ne? Der eine ist dann vielleicht eher spezialisiert auf, weiß ich nicht, Endometriose und ne, da der nächste auf die Wechseljahre hoffentlich und der dritte halt dann irgendwie aufs Stillen. Aber Stillen trifft man tatsächlich sehr selten auch an. Da ist es halt oft schwierig, dann zu erklären, was die Frauen brauchen oder wollen. Die müssen dann zum Teil schon betteln, dass sie ein Antibiotikum bekommen bei einer Brustentzündung. Ja, also, ne, und gleichzeitig gibt's natürlich auch engagierte ÄrztInnen, die sich da auch dann reinfuchsen und sagen, okay, hey, wir müssen ja irgendwie eine Ursache finden. Ne? Also, so. Das ist halt schon cool. Und ich mag hier auch gar keine Angst schüren oder so, ne, dass die alle doof sind. Quatsch. Also, ne, es gibt ganz, ganz, ganz viele tolle, engagierte Fachleute, die super unterstützen und begleiten beim Stillen.
Genau.
Ne? Und gleichzeitig immer wieder vor Augen zu führen, ich kann mich noch so gut vorbereiten und einen Kurs machen und ein Buch lesen. Und gleichzeitig muss ich gucken, wer kommt. Wer kommt denn da auf die Welt? Und erstmal kennenlernen und üben. Ich sage immer, Stillen ist ein Teamsport. Ne?
Total, also, genau. Wie Geburt auch. Es führt sich fort.
Du stehst nicht morgens auf und sagst, so, hier ist dein Pferd und damit reitest du jetzt Olympia. Oder hier ist dein Doppelpartner, damit spielst du jetzt Tennis-Doppel. Mhm. Nee, die musst trainieren jahrelang, bis sie.
Und es ist toll, wenn du einen Coach hast.
Ne? Ja.
Aber du hast eben noch was anderes Spannendes gesagt. Und zwar hast du gesagt, dass Stillen keine Lobby hat. Und stimmt auch, ne? Also wenn man so in der Bubble ist, denkt man immer, ja, alle reden über Stillen, Stillen ist ganz riesig und alle stillen und so, alle stillen auch lange und so weiter. Aber es stimmt ja nicht, ne? Wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es wirklich, wirklich wenig. Und also was ich spannend finde, dass es auch hier bei uns in Deutschland wirklich wenig ist, ne? Also in Europa, wir haben jetzt nicht so tolle Stillzahlen. Und wer aber eine schöne Lobby hat, ist ja die Säuglingsnahrungsindustrie. Und ich habe was ganz Krasses neulich gelesen. Also, das muss ich kurz erzählen. Er hat mich jetzt wieder sehr beeindruckt. Es gab im April einen Aufschrei beim Markenverband für Säuglingsnahrung. Also, wie fange ich an? Also dieses klare Interesse der Industrie natürlich, dass wir nicht stillen. Ne? Die möchten natürlich ihre Formula-Nahrung verkaufen. Und das Ding ist, also jetzt kurz für euch da draußen, also weil ja bekannt ist, wie gesundheitsfördernd Stillen ist, darf die Industrie eigentlich keine direkte Werbung für Ersatznahrung machen. Ne? Also zumindest jetzt nicht so auf die 12 hier, diese Nahrung ist das Tollste für dein Kind, weil also da gibt es so einen internationalen Kodex der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, und der besagt, keine Werbeaktivitäten in der Öffentlichkeit, keine Geschenke an Mütter oder Gesundheitspersonal, keine kostenlosen Proben. Ne? Also weil einfach dieses aggressive Marketing könnte Müttern suggerieren, dass Milchersatznahrung besser sei als zu stillen. Und deshalb beginnen Werbetexte eigentlich auch klassischerweise immer mit dem Satz, Stillen ist das Beste für Mutter und Kind, aber. Und dann kommt irgendwas. Ja, und also diesen Kodex, den gibt es jetzt seit fast 40 Jahren. Und der ist aber nicht verpflichtend. Ja, und dennoch haben ihn viele Länder angenommen oder teilweise angenommen. Und dort, wo die Staaten entsprechende Gesetze erlassen haben, halten sich die Unternehmen dann auch eher an den Kodex. Und es gibt aber Möglichkeiten, den zu umgehen. Und dafür setzt die Babynahrungsindustrie auch hohe Summen ein und also investiert viel in Werbung für Formularnahrung, für Folgemilch vor allen Dingen oder für also manchmal, indem die Gefäße beworben werden, ja, Fläschchen, Schnuller und so weiter. Also das braucht man ja dann, um die da reinzutun. Also eben vor allen Dingen bei Werbung für Folgenahrung wird gar nicht gespart. Kannst du ja auch mal erklären, ne? Das ist ja auch so ein Thema, haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten.
Ja, ja. also das ist halt auch so ein Ding, ne? Dann gehst du in die Drogerie und hast halt 17 verschiedene Marken schon mal, ne? Und da musst du dich irgendwie klar erstmal reinfinden. Und dann hast du halt die Säuglingsanfangsnahrung und dann hast du Einsermilch und Zweiermilch und so weiter, ja, und die brauchst gar nicht. Genau. Und das ist das Gemeine. Also jetzt mal ganz platt gesagt, im Grunde genommen kannst du immer die gleiche Milch geben. Ja, also du brauchst keine Einser- und Zweiermilch. Ganz im Gegenteil. Also
genau, die haben ja Stärke, ne? Die machen einfach ein bisschen mehr dick, sage ich mal. Die
sättigen. Ja, also so wollte ich es jetzt nicht sagen.
Ja.
Aber im Grunde genommen ja. Also für die Folgemilch dürfen sie nämlich Werbung machen. Genau. Also alle, die irgendeinen Streamingdienst benutzen mit Werbung, haben das garantiert schon mal gesehen.
Ja.
Für die Säuglingsanfangsnahrung halt eben nicht. Da halten sie sich dann an den Kodex. Aber für die Einser- und Zweiermilch kann man super Werbung machen.
Ja.
Ist auch wieder so ein Ding, was mich halt immer aufregt. Also natürlich kann doch noch ein zweijähriges Kind die Flaschennahrung trinken. Dafür haben wir sie doch gemacht. Aber wehe, wir stillen noch ein zweijähriges Kind.
Ja, ja, witzig.
Moment, ich habe da Fragen.
Ja.
Ja, so. Auch da, um nochmal so ein paar Zahlen reinzuwerfen, ne? Also bei Geburt geben, also die, bei der KICKS-Studie gaben rund 90% der Schwangeren an, sie wollen voll stillen. Und nach dem vierten Monat waren das nur noch 40%.
Mhm, genau.
Was ist da passiert? Mhm. Ja, also was ist da passiert?
Ja.
Hauptursache oder Hauptgrund, warum viele früh abstillen oder dann nur noch zum Teil stillen oder vielleicht noch ein bisschen abpumpen, sind halt Schmerzen und, ich sage es jetzt extra so, der Glaube, sie haben zu wenig Milch.
Mhm.
Das ist halt echt so ein Ding. Ja, mhm. Also wenn wir 60% der Bevölkerung wirklich zu wenig Milch hätte, also nicht der Bevölkerung, ja, also der stillenden Bevölkerung, die Menschheit wäre längst ausgestorben.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Also, sorry, aber also da kann jeder Evolutionsbiologe nur den Kopf schütteln. Das ging überhaupt gar nicht, ja?
Ja,
ja, es gibt in seltenen Fällen, ich glaube, es sind 0,0 irgendwas Prozent, ja, die wirklich physiologisch gesehen zu wenig Milch haben,
ja,
und dann nicht voll stillen können ab der Geburt. Aber mehr nicht, ja. Und alles andere sind halt oft hausgemachte Probleme, ne? Also eben, was du gesagt hast, ja, wir haben das Kind dann mal 3 Tage schlafen lassen.
Ja, schade.
So, oder wir haben halt nach Zeitplan gestillt oder
Schmerzen, ne? Also Schmerzen ist ein ganz häufiger Grund, sind Schmerzen, also durch falsches Anlegen, ungünstige Position, Schnick und Schnack, also alles, was man auch hätte, wo man hätte helfen können.
Genau, genau. Also, ne,
wenn man es gesehen hätte.
Ja, oder auch, wo man es vielleicht hätte verhindern können.
Ja,
oder so, ne? Also genau. Mein Lieblingsthema Hütchen. Oh, da, aber gut, anderes Thema.
Ja, lass mich noch kurz die Story gleich zu Ende erzählen.
Ja, warte, eine Zahl noch hinterher. So, und 2024 wurden in Deutschland ca. 1,21 Milliarden Euro Umsatz mit Babynahrung gemacht.
Ja.
Und das Ziel der Industrie ist, bis 2029 das auf 1,6 Milliarden zu erhöhen, mindestens. Ja. Jetzt überlegen wir mal, es würden nach 4 Monaten nicht 40% stillen, sondern es würden, weiß ich nicht, wir sagen jetzt mal, gute optimistische 70-80% würden 6 Monate voll stillen.
Ja, es wäre ein Verlust, ne? Für die. Pass auf, und da setzt meine Geschichte an. Also pass auf. Im April gab es einen Aufschrei bei diesem Markenverband, weil die WHO hat im Februar ein Kurzdossier veröffentlicht. Und zwar sollte die digitale Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten besser reguliert werden. Also Netzwerbung soll eingeschränkt werden, ne? Weil die WHO auch schon gesehen hat, das läuft irgendwie noch nicht so gut mit dem Kodex und wir müssen da nochmal ein bisschen nachhaken, ne? Und dann hat der Markenverband eine 5-seitige Stellungnahme beim zuständigen Bundesministerium für Gesundheit eingereicht. Das ist öffentlich einsehbar. Also die haben so eine Angst, dass ihre digitalen Werbemaßnahmen eingeschränkt werden müssen. Und jetzt ratet mal, was eine Hauptargumentationshilfe war. Eltern müssen selbstbestimmt und frei entscheiden können. Und ich möchte das mal vorlesen, weil, also sorry, das ist wirklich aus dem Traum einer Stillberaterin, was die da schreiben. Pass auf, ich lese mal. Tief atmen.
Ja, ich mache kurz eine Atemübung.
Genau, mach eine Atemübung, genau. Wir machen gleich einen Om zusammen. Also pass auf. Fern davon, die Überlegenheit des Stillens für die Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern in Frage zu stellen, ist gleichzeitig die gesellschaftliche Realität zu berücksichtigen. Die Frage, ob eine Frau ihr Kind stillt oder nicht, ist eine zutiefst persönliche Entscheidung, die sich keine Mutter leicht macht. Geht es doch ganz zentral um das Wohl des Kindes und der Mutter zugleich. Gerade deshalb muss sie im Sinne der Selbstbestimmung uneingeschränkt respektiert werden. In einer aufgeklärten und gleichberechtigten Gesellschaft muss die Entscheidung über das Stillen frei von gesellschaftlichem Druck, moralischer Bewertung oder starren Idealvorstellungen getroffen werden können. Jede Frau hat das Recht, ihre körperlichen, psychischen und sozialen Umstände individuell zu bewerten und sich, sei es aus gesundheitlichen, beruflichen oder emotionalen Gründen, gegen das Stillen zu entscheiden. Ja, also
ja.
Scheinheilig wäre noch nett, ne?
Also ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, Jana, aber mein linkes Auge zuckt ganz hektisch. Du zuckt.
Ja, also wir lachen jetzt darüber, aber es sind 5 Seiten. Ich verlinke das, ihr könnt euch das gerne durchlesen, es ist interessant. Und ja, also ne, natürlich, das sind so Argumente, Gleichberechtigung, Papa darf auch mal füttern, alles richtig, ne? Aber das ist halt auch Meinungsmache. Und also ich meine, hier ist es nicht mal so dramatisch. Ich habe ja mal kurz in Indonesien gearbeitet, ne? Da war das ja noch viel krasser mit der Werbung, weil die Regierung eben nicht eingreift und die Werbung beschränkt. Und da lief täglich mehrfach im Fernsehen Werbung für Säuglingsnahrung. Und da wurde dann gezeigt, wie schlau und schön und großartig die Kinder mit Formulanahrung werden. Das ist richtig krass, ne? Und also mit riesigen Werbeetats und unter bewusster Verzerrung wissenschaftlicher Fakten hindert dort oder also überall die Industrie Frauen am Stillen, indem sie ja diesen instinktiven Wunsch von Menschen, das Beste natürlich für ihr Kind tun zu wollen, einfach gezielt ausnutzen, ne? Und im globalen Süden kostet das den Kindern dann das Leben. Weil die Eltern füttern dann diese Nahrung und diese Nahrung ist aber auch unglaublich teuer. Und dann passiert es, dass die irgendwann oft dünner angemischt wird oder sie können sie sich einfach nicht mehr leisten. Also ich habe tatsächlich oft gesehen, dass Eltern sich dann dazu entscheiden, Dinge zu nehmen, die ähnlich aussehen. Also die Lake von dem Seitan oder Tempeh, also diese weißliche Lake und haben das dem Baby gefüttert. Sieht ja so aus wie Milch. Oder sie füttern die ordentliche Babymilch, aber das Wasser ist einfach nicht gut. Das Wasser ist verunreinigt und die Kinder bekommen dann Magen-Darm-Infekte. Oder eben, dass die Familien dadurch verarmen, ne, weil sie einfach ja unglaublich viel Geld dafür ausgeben müssen. Also da gibt es tatsächlich so einen ganzen Rattenschwanz, der dann da dranhängt. Da weiß man einfach, dass es ja vielen Kindern tatsächlich das Leben kostet. Ja, und aber auch hier beeinflussen Firmen unsere Entscheidungen, ne? Also das ist subtiler, aber ja, es ist so. So, und am Ende der Stellungnahme wurde natürlich auch noch auf die Arbeitsplätze hingewiesen. War ja an die Bundesregierung, ist ja wichtig.
Ja, klar. Ja? Das hat ja einen riesen Rattenschwanz.
Ja.
Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Also wenn man da mal einsteigt in diese Thematik, kommt man so schnell nicht wieder raus. Also
ja, das zu dem Thema Stillen ist politisch, ne? Ja.
Ja,
allerdings.
Ja. Voll. Also ich meine, es gibt ein Buch, ne? Stillen ist politisch. Genau. Können wir euch auch verlinken. Es ist echt einfach.
Das ist auch spannend, ja. Da geht es nochmal ganz viel um diese... wie das gelaufen ist mit der Säuglingsnahrung, wie die entdeckt, also entwickelt wurde und wie diese Industrie, also ja, da sind auch diese ganzen Nestle-Skandale und alles nochmal drin geschrieben. Ja. Ist interessant, wer sich damit mal auseinandersetzen möchte, ist wirklich
und es ist einfach auch der Hammer, ne? Also wir wissen ja auch mittlerweile, dass Säuglingsnahrung nicht auf der ganzen Welt gleich zusammengesetzt ist, ne? Also es gibt ja immer wieder solche Skandale, dass bestimmte Firmen zum Beispiel in ärmeren Ländern mehr Zucker beimischen, um halt direkt so eine von Anfang an gute Abhängigkeit von Zucker zu machen, ja, um halt die weiteren Produkte auch an die Menschen zu bekommen, ne? So.
Ja.
Und also mich macht ja selten was sprachlos, ne? Aber es ist so eine wütende Sprachlosigkeit, weil das, was du gerade vorgelesen hast, das ist ja an Absurdität nicht mehr zu übertreffen.
Das ist schon. Also ich finde es schon toll formuliert.
Ja, klar,
ein Traum,
natürlich.
Ein Träumchen.
Also besser hätte ich das nicht schreiben können,
oder?
So auf das Ende. Ne?
Ja,
so.
Ja, genau.
Aber
der letzte Satz hat es halt gebracht. Nee, aber also die Argumentation ist schon...
Ja. Aber ich würde den Text genauso schreiben und den letzten Satz umformulieren
genau.
in um sich zu entscheiden. Punkt. Ja, Ende. Ja, genau. So, das ist auch was, also in meinem Stillvorbereitungskurs sage ich zum Beispiel, ne, das ist hier keine Werbeveranstaltung für das Stillen, sondern das ist eine Informationsveranstaltung. Ich möchte dich aufklären und befähigen, eine gute Entscheidung zu treffen mit bestem Wissen und Gehwissen und dann einfach zu gucken, was passt in der jeweiligen Situation. Also auch wieder, ne, dieses obenrum frei, im Kopf frei zu sein, ja, was wir eben schon hatten, zu sagen, ja Mist, ich habe mir das jetzt super toll hier vorgestellt, wie das alles laufen soll, aber jetzt ist irgendwie Geburt anders gelaufen, der Start ist anders gelaufen, warum auch immer, es muss ja auch nicht immer direkt das Schlimmste passieren, ne? Aber weißt du was, ich, das Kind muss nochmal zur Beobachtung auf die Neo. Keine Ahnung, ne? Also gibt ja auch einen Punkt, wo es eben nicht nach Bilderbuchplan läuft. Und trotzdem gleichzeitig weiß ich einfach, okay, das kann ich tun, das kann ich tun, da kann ich mir Hilfe holen. Ach, da lese ich nochmal nach. Ah, wie war das denn nochmal bei der? Die hat doch dann auch das und das gemacht. Ja, so, weiß ich, Brusternährungsset zum Beispiel fällt mir da ein, ne? Wenn dir keiner sagt, dass es das gibt. Richtig. Woher sollst du das denn wissen?
Du musst es einmal wissen, ja. Ich mache inzwischen in der Geburtsvorbereitung, in dem Teil, wo es ums Wochenbett geht, ich habe so ein riesen Tablett und dann stelle ich alle den ganzen Krempel einmal drauf und dann können die da einfach mal rumwursteln, ne? Und dann sind die so, oh, was ist denn das? Ah, oh, wofür ist denn das? Und dann sage ich auch immer, wahrscheinlich werdet ihr es nie brauchen, aber wenn, ne, dann wisst ihr Bescheid. Also das ist so wichtig, dass man einfach nur das weiß, ne, und sich entscheiden kann und dass eben nicht die Entscheidung einem dann abgenommen wird, weil es man nicht wusste, wie man sich helfen kann. Das ist halt das, was so schade ist, ne? Ansonsten, wenn es eine freie Entscheidung ist, ist ja alles super.
Genau. Und das eben zu wissen und im Hinterkopf zu haben und ja, sowas, wie du auch sagst, ne, einfach schon mal gesehen zu haben. Ach, ja, stimmt, da war irgendwas. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber da war irgendwas.
Da gibt's was.
Ne?
Da gibt's was für mich. Genau. Ja. Ja, liebe Ramona, und deshalb hast du ja auch ein schönes Buch geschrieben, wo man nämlich sich über diese ganzen Dinge informieren kann. Und das ist ja wirklich, also du beschreibst ja auch, ne, was es alles gibt an Hilfsmitteln. Du sagst natürlich auch immer, das braucht man nicht alles, ne? Also auch selbst so Dinge, wo man denkt, die braucht man vielleicht ein Stillkissen. Viele brauchen gar kein Stillkissen, manche hindert ein Stillkissen am Stillen, ne? Also das ist wirklich, man muss sich wirklich das alles immer ganz genau angucken und eben dein Buch ist wirklich, ich habe schon gesagt, es ist ein dickes Buch, also da steht, da ist viel drin, also da findet man wirklich dann auch für seine Bedürfnisse sicherlich das Richtige. Genau, und ja, ich glaube, mit dem Buch, da kommt ihr dann, da kommt ihr richtig, richtig weit und da könnt ihr euch informieren, ne, weil es einfach wichtig ist, dass man ja die Informationen hat, die man braucht, um sich dann auch wirklich gut entscheiden zu können. Ne? Also weil man soll, wie gesagt, das bekommen, was man auch möchte und da seid ihr dann einen guten Schritt weitergekommen. Genau, das war jetzt ein schöner Ausflug und auch ein kleiner Rant über die Babynahrung, die wir natürlich auch auf der anderen Seite schätzen und ihr wisst, ne? Also das muss ich jetzt nicht nochmal sagen, genau. Du sprichst ja auch sehr offen über sehr langes Stillen und auch darüber, dass du das Wort Langzeitstillen doof findest, ne?
Yes.
Genau. Warum ist das hier auch bei uns in Deutschland immer noch so ein Tabuthema oder sagen wir zumindest so ein Nischenthema? Also selbst in Berlin ist es immer noch ein Nischenthema, ja? Also nur in der Bubble stillen alle 3 Jahre lang, alle anderen stillen, wie du gesagt hast, 4 Monate oder noch nicht mal, ne? Und ja, aber du sagst ja auch, also ne, du schreibst ja auch, Muttermilch hört nicht auf, wertvoll zu sein, nur weil ein Kind älter geworden ist.
Das ist echt ein Ding. Ich bin ja so eine Wortfetischistin auch, ne? Also ich, naja, also das ist so ein zentraler Satz aus meiner therapeutischen Ausbildung. Worte schaffen Wahrheit, ne? Und ja, das ist ganz, ganz wichtig irgendwie für mich, gute Worte auszuwählen, ne? Also auch in der Beratung, in meinem Buch sowieso. Also ich habe, glaube ich, über jeden Satz 10-mal nachgedacht.
Es sogar ist auch ein schönes, es liest sich wirklich sehr gut.
Danke. aber ne, es gibt ja auch ein kleines Vorwort zum Thema, welche Begriffe ich benutze und welche nicht und warum und so. Langzeitstillen. Ja, was ist dann das Pendant dazu? Ich muss ja immer an Kurzzeitparken denken, ne? Diese Brötchentaste, die man irgendwie drückt, ne? Für 10 Minuten umsonst parken. Wo ich so denke, nee, ne? Es gibt eigentlich einfach nur Stillen. Und dann kann man vielleicht noch sowas sagen wie Tandemstillen, Pumpstillen, eine Stillende hat bei mir mal das Wort Teilzeit stillen, ne? Also wie Teilzeit arbeiten, ne? Weil sie halt sagt, ja, sie stillt, aber ne, sie gibt auch die Flasche.
Zwienahrung,
ja. Sagt man, ne? Ne, so Teilzeit, das war irgendwie, ging irgendwie schneller von der Zunge als Zwiemilchernährung. Yeah. Also, ne, so. Mhm. Naja, aber Langzeit stillen, und da geht es ja schon los. Was ist denn lang? Mhm. Ne, ich weiß nicht, kennst du, wie hieß denn diese Sendung? Ich habe die als Kind geguckt. Ne? Wir haben 100 Leute auf der Straße befragt. So, und wenn du 100 Leute fragst, was bedeutet, also wie lange ist Langzeitstillen, werden wir unfassbar krass viele unterschiedliche Antworten bekommen.
Vor allem, wenn du das noch weltweit machst, dann wird es noch spannender.
Auf jeden Fall. Vielleicht, wenn ich mal Zeit habe, nichts zu tun habe, mache ich das.
Stellt sie in die Einkaufspassage.
Ja, aber wirklich, ne? Also, was bedeutet für Sie langes Stillen? Mhm. Und ich glaube, wenn wir so in unserer Bubble fragen, dann würde jemand sagen, ja, so anderthalb, 2 Jahre, also nach 2 Jahren vielleicht so, ne? Und ich glaube, wenn wir uns in die Fußgängerzone stellen, dann sagen die, ja, so 6 Monate, ne? Und das ist dann schon lang. Mhm. Und wo kommt das her? Ja, und da sind wir wieder beim Anfang unseres Gespräches, ne? Wo ja klar war irgendwie, okay, so die ersten Monate auf jeden Fall. Es gab ja früher auch so die Annahmen, ne, wenn die ersten Zähnchen durchkommen, was ja dann meistens so schon um 6 Monate herum passieren kann, nicht muss, ne?
Ja, kann sein, ja.
Dass es dann irgendwie gut ist. Dann haben wir unseren schicken Breifahrplan von Johanna Hara, ja, der suggeriert, ab 6 Monaten müssen wir abstillen, ne, und wieder zur Verfügung stehen, solche Geschichten. Und da stecken wir ja immer noch drin, ja. Also unsere Eltern- und Großelterngenerationen leben ja noch in dieser Denke, 6 Monate maximal, und dann kommt halt Brei. Also ganz ehrlich, als ich mit dem ersten Kind schwanger war, dachte ich auch, ich stille 6 Monate, dann trinke ich 2 Tassen Salbei-Tee und dann gibt's Brei.
Genau. Und dann geht man in die Drogerie und da sieht man ab 4. Monat, und dann kommt man auch schon ins Zweifeln, ob man nicht schon ein bisschen sehr lange stillt.
Genau, also ne, so. Ja, ja, und dann frage ich mich halt, ne, so, ja, Leute, Wo soll das denn herkommen? Also wie soll ich ein Gefühl dafür entwickeln, was normal in Anführungszeichen ist oder was lange ist, ne, wenn von außen eigentlich immer gesagt wird, ja, maximal 6 Monate und so. Ne? Das ist echt einfach schwierig. Und ich erlebe das auch in der Beratung fast täglich, dass mir Leute solche Sachen erzählen. Ja, also ich hatte diese Woche eine Frau, die mir schon wieder erzählt hat, dass ein studierter Mann, ja, ein Arzt, ihr sagte, was, mit 2 Jahren stillen Sie noch? Da ziehen Sie den nächsten Psychopathen groß.
Wow.
Ja, da weiß ich gar nicht, da möchte ich, keine Ahnung, den Tacker werfen. Keine Ahnung. Also ja, da werde ich irre. Was soll denn das? Was ist denn das für ein Satz? Ich kann ja über das Stillen denken, was ich will, dass ich das jetzt irgendwie doof finde, dass ich zu lang finde, dass ich keine Ahnung was, ja. Aber dann behalte ich das für mich. Ja, ich gehe ja auch nicht durch die Straße und sage irgendwie, oh, willst du das Eis wirklich essen? Du hast schon ein paar Kilos auf den Rippen, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt noch gut ist. Was, du rauchst immer noch? Und hier schon Prostata abgetastet, läuft's dann noch? Oder, nee, aber sobald du irgendwie einen Babybauch hast oder ein Baby auf dem Arm und das eventuell stillst oder halt dann ein Kleinkind, bist du absolute Zielscheibe und wirst kommentiert, wirst gejudged und verglichen und keine Ahnung was.
Ja, dürfen alle was zu sagen, ne?
Das
ist du. Bist du öffentlich, der öffentliche Frauenkörper.
Und das finde ich halt echt schwierig. Und die Benefits des längeren Stillen als 6 Monate sind halt nicht bekannt. Und da sind wir auch wieder bei obenrum frei, ja? Und meinem Herzensthema Aufklärung und Information. Ne? Also ich habe zum Teil Schwangere oder Stillende, Mitte, Ende 20, die können mir nicht sagen, wie sich ihre Brust vorher angefühlt hat. Ne? Also Thema Selbstabtasten, Vorsorge, Krebsvorsorge. Ne?
Ja,
ja, weiß ich nicht. Ich habe meine Brust noch nie in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, ob die sich sonst anders anfühlt. So, und natürlich weiß ich dann nicht, was bringt mir das denn noch? Und vor allem, wenn alle um mich herum sagen, boah, willst du immer noch stillen? Still doch mal ab. Ja, kein Wunder, dass das Kind nicht isst, nicht schläft, nicht dies, nicht das, keine Ahnung, ja. Dass in der Paarbeziehung nicht läuft, das liegt alles am Stillen. Ist alles das Stillen schuld. So, und weil die Menschen gar nicht wissen, wie nahrhaft dann die Brustmilch doch noch weiterhin ist, ja, dann wird sowas gesagt wie, naja, nach 6 Monaten kommt nur noch Wasser und nach 12 Luft. Nee. Ja, also die Inhaltsstoffe, die Zusammensetzung bleibt mehr oder weniger immer gleich. Schwankt tagesaktuell, bedürfnisorientiert, ja, aber So prinzipiell bleibt die Zusammensetzung gleich. Dann haben wir so geile Sachen wie, es werden weiterhin und sogar ab 18 Monaten vermehrt Leukozyten gebildet. Wie geil ist das denn? Ja, und das sind unsere.
Musst du kurz mal erklären, genau.
Genau, das sind unsere Antikörper, also nee, nicht Antikörper, unsere Immunabwehr, Abwehr. Also die Körperpolizei, sage ich den Kindern immer, die halt Krankheitserreger bekämpfen.
Und wenn das das Alter ist, wo die Kinder langsam mal ein bisschen weiter in die Welt gehen, vielleicht in die Kita kommen, mit mehr oder Leuten zusammenkommen. Ne?
Genau, oder generell einfach laufen, sich weiter entfernen vom Elternhafen sozusagen.
Macht das total Sinn, ne? Dass die da noch so einen kleinen Boost mitbekommen, so einen kleinen Immunboost.
Ja, voll. Ja. Und wir haben mittlerweile aussagekräftige Studien dazu, dass halt zum Beispiel auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall zum Beispiel weiter sinken, je länger man stillt. Ja, also für die stillende Person ist das auch nicht ganz abwegig. Und das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Oft wird halt nur das Wohl, also auch was du eben vorgelesen hast, dieser Text, ne, das Wohl des Babys, das Beste für das Baby. Natürlich wollen wir für das Baby nur das Beste, klar. So. Und dann gucken wir, ne, welche Vorteile hat Stillen für das Baby, bla bla bla. So.
Ja, aber was mit der Mutter, ne?
Aber was ist denn mit der anderen Seite? Ja, und das geht ja bei der Geburt schon los. Also ein frühes Anlegen hilft der Gebärmutter, sich zusammenzuziehen, dementsprechend weniger Blutverlust. Und man kann auch anhand dessen sehen, dass die Müttersterblichkeitsrate zurückgegangen ist, ja, wenn man das eben fördert und fordert. Wenn wir jetzt nochmal überlegen, was ich vorhin über die Antike gesagt habe oder über 500 vor Christus, wo es dann hieß, Kolostrum ist schädlich, wir legen mal am besten die ersten 4 Tage gar nicht an. Ne? Also natürlich zieht sich der Uterus zusammen, aber vielleicht viel langsamer und nicht so gut. Also da bist du jetzt die Expertin. Also da geht es ja schon los und je länger ich stille, desto besser bin ich geschützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebsarten wie Eierstockkrebs oder eben auch Brustkrebs. Ne?
Ja, crazy, ne? Das sind ja auch Dinge, die man wissen muss, ne? In der Schule wird es noch nicht gelehrt. Später geht es auch unter, selbst im Medizinstudium. Insofern, wir müssen da mehr drüber sprechen.
Und wer sagt es dir dann? Ne? Woher sollst du das denn wissen? Und da sind wir wieder bei Stillen, hat halt keine Lobby.
Ja, genau. Also um das hier nochmal kurz so abzurappen, natürlich Langzeitstillen oder lange Stillen, ihr stillt einfach so lange, wie ihr das möchtet, wie das sich für euch und eure Babys gut anfühlt, wie es machbar ist zur Machbarkeit. Natürlich könnt ihr auch schon wieder arbeiten gehen. Man stillt dann ja auch nicht mehr voll, wenn man ein dreijähriges Kind stillt. Ne? Das ist Spaghetti Bolognese mittags fröhlich in der Kita. Und nachmittags beim Abholen dockt sich das nochmal kurz an der Brust an, ja, oder abends beim Einschlafen oder morgens einmal kurz, ne. Also das sind ja dann auch ganz andere Mengen und ganz andere Situationen. Also das ist nicht mehr, dass man da irgendwie alle 2-3 Stunden das Kind an die Brust nimmt, ne, sondern das ist dann wirklich nur noch wenig und trotzdem hat man eben diese ganzen Benefits vom Stillen.
Ja, und oft ist auch so dieses in der Beratung der Wunsch, ne, ja, kann der Papa dann mal ins Bett bringen oder die Oma oder ich würde so gerne übers Wochenende mal wegfahren mit meiner Freundin und irgendwie, das geht.
Ja, das geht, genau.
Also, ne, das geht tatsächlich. Also es gibt Kinder, die das super mitmachen und auch Brüste, also man muss über beide Seiten sehen, ne, wo das überhaupt kein Thema ist. Also ich bin auch irgendwann, als mein Kind, weiß nicht, 2,5 war oder so, ne, irgendwie über Nacht weg gewesen oder sogar über ein Wochenende und es hat einfach am nächsten Tag wieder angedockt. So, ne?
Ja. Und beim Papa lässt sich halt anders ins Bett bringen, ne? Also die können das schon unterscheiden und das fördert ja auch total die soziale Intelligenz, dass es eben bei Oma ist es anders als bei Mama und oder als bei Papa oder irgendwie, ne? Und das lernen die dann schon. Genau. So ist es ja dann auch am Ende mit dem Abstillen, ne? Also da muss man dann einfach auch gucken, passt das für alle Beteiligten, ist es jetzt soweit? Wie macht man das? Ne? Also, und da haben auch alle immer diese Vorstellung, ja, dann, wie du vorhin gesagt hast, ne, dann trinke ich einen Salbeitee, ziehe einen festen BH an und dann ist fertig. Oder ich nehme eine Abstilltablette oder also da gibt es ja ganz viele Vorstellungen, wie das geht, ne? Und in den allermeisten Fällen ist es ja eher ein langsames Ausschleichen und dann plötzlich hat man es plötzlich vergessen und dann ist man so, ach krass, ich habe ja seit 3 Tagen nicht gestillt. Huch, ich glaube, ich habe jetzt abgestillt. Oder es ist ein bewusstes, das soll jetzt das letzte Mal sein.
Ja, und auch selbst wenn ich es herbeiführen möchte, aus welchem Grund auch immer und auch egal zu welchem Zeitpunkt, ja, hey, ihr dürft euch da Unterstützung holen. Und mir sind auch da immer beide Seiten wichtig. Also ich habe eigentlich in jeder Abstillberatung 9,5 von 10 Mal, dass mein Gegenüber irgendwann die Tränen in den Augen hat und sagt, ach ja, mich, an mich habe ich gar nicht gedacht oder das hat mich noch niemand gefragt. Ne? Wenn ich dann sage, ja, was brauchst du denn noch? Oder wie geht's dir denn damit?
Ja,
genau. Weil es geht immer nur um das Baby. Ja. Also wir wollen
möchtest
abstellen.
Du das überhaupt? Ne?
Genau.
Das ist ja auch so die Frage. Oft ist das so der Druck von außen. Jetzt ist ja mal gut. Das Kind soll mal bei uns übernachten können. Sagen mal die
jetzt,
Großeltern oder so.
Jetzt ist doch mal gut. Mhm. Also diesen Satz, wenn ich dir... Ja, so. Und das ist halt eben auch so ein Ding. Ne? Da wird auch immer nur auf das Baby geschaut. Ne? Mhm. Also was soll ich denn meinem Kind geben? Und ich will das nicht traumatisieren. Und ich will ja die Bindung behalten. Und wie können wir das machen? Und was kann das Baby essen und trinken? Und was gebe ich dem? Und Schnuffeltuch und keine Ahnung was.
Mhm.
Und ich frage dann immer, ja, aber wie geht's dir? Ne? Wir erinnern uns, Stillen ist ein Teamsport. Was braucht denn das andere Teammitglied?
Ja.
Und dann ist immer erstmal so, das hat mich noch nie jemand gefragt. Das weiß ich gar nicht. Ne? Und da erstmal auch in sich reinzuhorchen. Wie du sagst, will ich das überhaupt? Warum will ich das? Oder will ich nur was verändern vielleicht? Ja. Weil wir können auch etwas am Stillen, also je älter die Kinder sind natürlich, ne, kann ich was verändern und sagen, nee, du, ne, direkt nach der Kita beim Abholen möchte ich das nicht mehr, aber abends zum Einschlafen ist für mich okay oder so. Ja. Oder nachmittags ist okay, aber abends möchte ich das nicht mehr.
Ja,
dann kann man
ist,
daran, ne?
Genau, das ist ja auch, man kann ja auch das so ein bisschen umgehen. Also viele wollen dann ja nicht mehr stillen, weil es ihnen unangenehm ist nach draußen.
Ja.
Und das kann man ja dann selbst mit so einem Kind dann schon besprechen und sagen, pass auf, das ist jetzt was Privates, ne? Das machen wir noch zu Hause, das machen wir jetzt nicht mehr irgendwie hier so draußen, das ist mir jetzt unangenehm. Das versteht ja ein Kind dann auch schon in dieser Situation.
Total. Und ich habe noch zwei Punkte dazu, die mir auch echt am Herzen liegen. Also das eine ist dieses, was du gerade sagst, rausgehen und stillen. Ne? Ich glaube, so bis zum 6. Monat ist noch fein, aber danach wird schon schwieriger. Also ne, wenn die Kinder ja dann auch schon mit 7, 8, 9 Monaten zum Teil
sich selber
halt
die Brust auspacken oder so.
Und shakern, genau. Ne, und schon mal das T-Shirt runterschieben oder so. Ne, das kann auch schon 9, 10 Monate alt Baby, es ist immer noch ein Baby, machen. Und da wird es ja schon kritisch. Ich habe für unsere Region hier jetzt einen Aufkleber ins Leben gerufen, Stillende Willkommen. Und man kann den bei mir ordern. Und ich versuche den natürlich noch weiter auszubreiten. Ich weiß, dass es den auch schon in anderen Städten gibt, ne, um halt zu zeigen, hey, hier sind Stillende willkommen, egal ob das
freundliche Orte, ein Café oder so.
Genau, egal ob es ein Café, die Apotheke oder die Bibliothek ist.
Schön, schön.
Und natürlich hat sofort jemand kommentiert mit, ja, braucht es das überhaupt? Ja, verdammt, es braucht es tatsächlich einfach immer noch. Es werden immer noch Frauen aufs Klo zum Stillen geschickt.
Ja.
Es werden immer noch Frauen gebeten, sich endlich mal zu bedecken. Das ist ja ekelhaft. Ja. Das ist ja auch so ein Ding. Nur in unserer westlichen Kultur ist die Brust so dermaßen sexualisiert, dass die ja, in Anführungszeichen, nur dem Mann gehört. Ja, wo ich denke so, ey, sag mal, habt ihr sie eigentlich noch alle? Ja, geh du deinen Schnitzel auf dem Klo essen. Und das Zweite ist eben, dass auch in der Arbeitswelt, ne? Natürlich kannst du wieder arbeiten gehen und trotzdem stillen. Je nachdem, was du arbeitest, wo du arbeitest, wie viel du arbeitest und wie dein Kind untergebracht ist, muss man halt das gut managen und gucken, ne? Schafft die Brust das oder ne? Schafft das Kind das? Was brauchen wir beide? Und auch da wieder lässt uns die Gesellschaft im Stich. Ja, bis zum ersten Geburtstag hast du gesetzlich geregelt
die
bezahlte Stillpausen.
Ja, genau.
Ja, also dir steht das zu, während deiner Arbeitszeit zu stillen oder halt eben abzupumpen und dafür auch einen geeigneten Raum. Und das ist nicht die Abstellkammer und nicht die Toilette zur Verfügung gestellt zu bekommen. Ja?
Ja.
Ab dem ersten Geburtstag ist das eben nicht mehr gesetzlich geregelt und Goodwill. Ja, und viele, wirklich, ich erlebe das immer wieder, viele haben Angst, mit ihrem Arbeitgeber darüber zu sprechen.
Ja, weil es ihnen auch unangenehm ist, dass sie Zeit stillen.
Ja, genau. Und da muss ich erklären, warum mein laufendes Kind eventuell noch die Brust braucht.
Ja.
Das ist vielleicht jetzt auch beim Zweijährigen, wie du es eben auch gesagt hast, ne, nicht mehr so die Kiste. Ne? Dann geht man dann irgendwie Teilzeit vielleicht arbeiten oder vielleicht sogar Vollzeit und still trotzdem.
Ja,
ne?
Halt aber nur noch bei abends und morgens oder so. Das geht
genau,
ja auch.
Aber mit 13 Monaten, also das ist ja immer so ein Ding, ne? Dann wird das Kind 12 Monate, es geht in die Krippe und die Mutti geht wieder arbeiten und den Milchhahn drehen wir einfach zu oder was? Deswegen kommen die oft auch schon mit 8, 9, 10 Monaten, weil sie dann anfangen wollen abzustillen, weil sie müssen ja zum ersten Geburtstag
sie müssen
wieder
das
los.
Ja bis dahin schaffen, ne?
Genau. Und bis dahin muss der Drops gelutscht sein. Und das ist nämlich auch so ein Ding, ne? Und ich weiß, dass viele sich dafür einsetzen und wir müssen uns da noch mehr für einsetzen, dass es auch da eine Gesetzesänderung gibt und das halt zumindest bis zum zweiten Geburtstag ausgedehnt wird. Weil ich kann manchmal nicht den Schalter so umdrehen, sowohl bei dem Kind als eben auch bei der Stillenden. Ja, also die Brust hat keinen Knopf, wo ich sagen kann, ab heute weniger. Und es gibt Menschen, die müssen dann vielleicht mal vormittags kurz 20 Minuten verschwinden und abpumpen. Einfach um sich zu erleichtern, nicht weil sie jetzt Milch gewinnen wollen fürs Kind, sondern um sich selber, ihrem Körper etwas Gutes zu tun.
Ja, genau. Oder weil sie anfangen auszulaufen, sonst ist ja auch peinlich dann im Meeting. Ne?
Also ich meine, ich wäre ja dann so jemand, ne, ich hätte ja dann gesagt, gut, das können wir jetzt hier, also mir ist egal, ich kann jetzt hier während der Besprechung pumpen oder ich gehe nach nebenan, ist mir egal. Oder ich laufe halt aus. Okay?
Aber du hast das jetzt, dieses Selbstbewusstsein, das hättest du beim ersten Kind auch noch nicht gehabt. Ne? Also das ist einfach auch, genau, das muss man dann auch lernen oder also, manche lernen es.
Ich habe eine lange Liste, wo ich an welchen skurrilen Orten ich schon gestillt habe. Ne? Mhm. Aber beim ersten Kind weiß ich noch ganz genau, da saß ich auch mit, weiß nicht, da war das Kind vielleicht 6, 7 Monate oder so, da saß ich dann auch in der Umkleidekabine bei Kaufhof, weil ich nichts Besseres gefunden habe. Ne? Ja. Im Winter kalt und blöd und man so irgendwie alles doof. Ja. Also,
Jetzt haben wir lange über diese lange Stillen gesprochen. Das hat es auch verdient. Was anderes, was ich auch total spannend fand in deinem Buch, sind tatsächlich diese besonderen Stillsituationen. Und da gibt es ja auch einige. Ich habe mir jetzt eins rausgepickt, die Ammengeschichte. Wir haben ja vorhin schon über Ammen gesprochen. Und es tauchen ja Menschen auf, die auch ihre Geschichten erzählen. Und da ist eben eine Frau auch, die schon größeres Kind oder größere Kinder hat, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls bekommt sie noch ein Kind und zwar fast zeitgleich mit ihrer Tochter. Und diese Mutter stillt dann eben ab und zu ihr Enkelkind. Genau. Und das fand ich eine sehr besondere Geschichte.
Genau, weil die Mutter des Enkelkindes, also die eigene Tochter, noch im Studium war und dann eben ihrem Studium relativ fix nach der Geburt weiter nachgehen wollte, musste, konnte. Ne? Also das ist ja auch nicht immer so eine freiwillige Entscheidung, ne? Wie lange man dann irgendwie pausieren kann. Und dann wurden sozusagen eigenes Kind, also nochmal Nachzüglerkind und eben
Enkelkind.
Das Enkelkind gleichzeitig von der Mutter und Oma gestillt.
Ja.
Und manchmal auch tatsächlich hat dann die Tochter ihre eigene Schwester
auch gestillt.
Genau. Und die Schwester war sozusagen dann schon eher Kleinkind, ne? Also wir hätten, das wäre so die klassische Tandem-Situation, ne? Ich krieg das, hab das stille das erste Kind immer noch, ne? Das ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 1,5, 2 oder so. Ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, ne? Und das zweite Kind kommt hinterher und dann stille ich halt beide gleichzeitig, ne? Ja. So. Also gleichzeitig muss nicht unbedingt zeitlich gleichzeitig sein, aber im gleichen Zeitraum. Und das hat für die wunderbar funktioniert.
So. Ich fand es ganz spannend, ne? Weil also man kann sich so vorstellen, dass das so früher, ganz, ganz früher bestimmt öfter mal so gehandhabt wurde, ne? So irgendwie im man stellt sich ja dann immer vor, also ne, so eine dörfliche Gemeinschaft und einige haben vielleicht auswärts, also ich sag mal, sind jagen oder so, ja, und andere sind eben im Dorf und dann wird halt ein Kind, was gerade Hunger hat, halt von der Frau mitgestillt, die halt gerade Milch hat und ne, weil die Mutter gerade nicht greifbar ist.
Ja.
Und ich fand es ganz toll. Also ich muss sagen, es muss natürlich von allen Beteiligten auch so gewollt und gewählt sein. Ich habe tatsächlich auch fast dieselbe Geschichte mal anders erzählt bekommen, ne, von einer Frau, von einer Kollegin tatsächlich von mir, deren Mutter ungefragt ihr Enkelkind mal angelegt hat. Und was dann von ihr als sehr übergriffig empfunden wurde. Muss man allerdings auch sagen, dass die Oma nicht stillend war, sondern einfach ihr Enkelkind so nach dem Motto, dann schreit, ich habe eine Brust, ich lege es jetzt mal an. Und hat darüber aber nicht kommuniziert. Und das ist natürlich, also kann natürlich auch eine krasse Nummer sein. Ne? Also es kommt wirklich total darauf an und man muss da sehr sensibel auch mit sein.
Ja, voll. Und das ist jetzt auch nicht die Beispielgeschichte, so müssen das jetzt alle machen.
Nein, um Gottes Willen. Nein.
Aber ich glaube schon, also das bestätigt ja auch die Geschichte, ne, dass wir zu größten Teilen so gelebt haben und nur so überlebt haben. Ja. Ne? Also dann wurde noch die Cousine mitgestillt oder so. Ne? Und ich meine, wir Frauen, ne, es war ja nicht so, dass wir immer nur irgendwie zu Hause stickend saßen, sondern wir mussten halt auch mit ran, ja, und mussten arbeiten gehen, die Familie ernähren, aufs Feld, genau, keine Ahnung was, ne, in den Gemüsegarten, die Kühe zusammentreiben, whatever. Da war das, glaube ich, gar keine Frage, dass man sich gegenseitig auch so unterstützt. Ne?
Ja,
also
total. Und ich habe, es ist ja nicht mal unbedingt immer nur irgendwie aus der früheren Zeit. Ne? Ich habe mal eine ganz tolle Geschichte gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal erzählt habe, von einer Frau, die war mit ihrem Baby, die war auf dem Flughafen und die hatte Stillprobleme und die konnte, ihr Kind hatte Hunger, die wollte das stillen und die war halt tatsächlich in dieser klassischen Toilettensituation irgendwo, saß da war irgendwie ein Höckerchen, da hat die sich hingesetzt, versucht das Kind zu stillen und die haben es nicht hingekriegt, es hat nicht geklappt, das Kind hat geschrien wie verrückt und da kam eine andere stillende Mutter und die hat sie dann gefragt, ob sie das Kind stillen soll und die hat dann das Kind gestillt auf dem Flughafen, also so, ich muss gerade weinen, das macht mich gerade total, es berührt mich gerade sehr nochmal, also ich fand das damals auch Wahnsinn, diese Geschichte, ne, und die Frau war so erleichtert, dass ihr Kind jetzt satt geworden ist. Und es gibt diesen Begriff der Milchgeschwister. Mhm. Kennst du das? Also im Islamischen gibt es das, ne? Es gibt Milchgeschwister, die, genau, die haben dann auch so ein Tabu, die dürfen dann untereinander nicht heiraten, weil sie ja quasi Geschwister sind, Milchgeschwister. Mhm. Genau, aber also ich fand es eine ganz, ganz berührende Geschichte, dass diese fremde Frau auf dem Flughafen diese Hilfe angeboten hat.
Dann schnapp dir schon mal ein Taschentuch.
Oh Gott.
Ich weiß nicht mehr, wo es spielt und welche Katastrophe es in den letzten, weiß ich nicht, 2-3 Jahren schon ein bisschen her war. War das vielleicht in den Erdbeben, bei den Erdbeben in der Türkei oder so? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, die Mutter ist noch verschüttet und das Baby wurde schon geborgen, ja, und schrie natürlich auch. Und eine der Einsatzkräfte, also eine Feuerwehrfrau, hat es.
Ja,
genau,
stimmt.
Und hat es dann halt gestillt. Ne?
Ja.
Oh, da kriege ich einen ganzen Körper.
Total.
Und hat halt quasi in den Trümmern, also es gibt ein Pressefoto, ne, wie diese Feuerwehrfrau quasi in den Trümmern sitzt und das fremde Baby stillt, weil die Mutter
Rettung,
eben,
ne? Ist auch eine Art von
halt
Rettung.
Nicht, ja. Noch nicht wieder kann
ist.
Quasi.
Mhm.
Ne? Und ich finde, ey, das ist ein Geschenk, was wir haben. Ne? Also in solchen Situationen, natürlich soll jetzt nicht jede Oma, Cousine, Tante, Nachbarinnen kommen und sagen, oh, komm, ich leg mal an, ne? So, gar keine Frage. Aber wie toll war das? Also, ne, ja. Egal ob auf dem Flughafen oder im Trümmerhaufen oder halt auch in der Situation, oh Mist, ich bin echt früh schwanger geworden und bin eigentlich noch mitten im Studium und würde das gern zu Ende machen. Und ich bin fein damit. Beide Seiten haben ja auch geschrieben in der Stillgeschichte. Das war schon manchmal komisch. Und gleichzeitig aber auch so schön und so verbunden.
Mhm.
Ne? Und auch diese Möglichkeit zu haben. Oh, finde ich, ja, sehr emotional auf jeden Fall.
Ja, das ist eigentlich auch krass, ne? Also, dass wir das in so Sondersituationen irgendwie feiern, aber dass es im normalen Leben irgendwie total, also ich es schon schräg ist oder keine Ahnung, man es einfach nicht macht, nicht kennt. Eigentlich muss das alles viel normaler werden als Möglichkeit. Also jetzt wirklich nicht für jeden, weil er es machen muss oder irgendwie, sondern einfach, damit es auch diese Möglichkeit gibt, damit man einfach, ja, noch freier wird, was man alles tun kann oder was man alles organisieren kann vielleicht. Ja, Ammenwesen. Mhm. Ramona, wenn du werdenden Eltern nur einen einzigen Satz zum Thema Stillen mitgeben könntest, wie wäre der?
Es gibt so viele Wege, wie es Babys und Brüste gibt.
Okay. Hey, da schließt sich natürlich noch die Wünsch-dir-was-Frage an, ne? Also in einer perfekten Welt, wo stehen wir in 10 Jahren mit dem Stillen? Wie steht's mit dem Stillen in Deutschland dann? Was haben wir etabliert? Also natürlich Stillvorbereitungskurse für alle.
Genau,
wie viel Prozent Frauen stillen?
Also ich fange ja vorne an, ne? Also wir haben super tollen Sexualkundeunterricht, Aufklärungsunterricht schon in der Grundschule. Hebammen kommen in Grundschulen, Stillberaterinnen kommen in Grundschulen. Es gab jetzt tatsächlich ein Programm, wo ÄrztInnen in Schulen gegangen sind. Ich weiß nicht, welche Schulform, aber in Schulen, um dort über das Stillen aufzuklären. Das war ein Pilotprojekt.
Habe ich auch gelesen, ja.
Unter anderem der Nationalen Stillkommission und der Nationalen Stillförderung. Also ich meine, wir haben sowas, ne? Ist ja eigentlich auch schon, ne? Wir haben eine nationale Stillförderung.
Mhm.
Ja, so. Und das geht so weiter, ne? In der weiterführenden Schule, spätestens irgendwie ab, weiß nicht, Klasse 9, 10, wird auch vermittelt, wie wichtig Selbstabtasten ist zur Krebsvorsorge. Ne? Vielleicht kommen da dann die GynäkologInnen in die Schulen und klären auf über Sexualkrankheiten, über übertragbare Krankheiten und eben auch über die Brust und das Selbstabtasten und so weiter, damit überhaupt erstmal ein Kontakt so entstehen kann.
Genau.
Ja? Also wir reden immer über Prävention, ja, da geht es schon los. Und wenn ich dann eben schwanger bin, steht mir alles zur Verfügung. Ja, ich kann einen Stillvorbereitungskurs machen, der wird natürlich von der Kasse übernommen. Dann habe ich natürlich lauter Fachkräfte, die top ausgebildet sind. Es gibt eigentlich nur noch baby-friendly Hospitals, ja. Also es gibt gar nicht mehr Normalo-Krankenhäuser, Kliniken, sondern alle sind babyfreundlich und stillfreundlich. Und überall weiß ich, ich kann da guten Gewissens hingehen. Es gibt Stillambulanzen, das wird von der Kasse übernommen. Auch wenn ich privat nochmal eine Stillberatung in Anspruch nehme, wird es von der Kasse übernommen. Und ich bin auch einfach darüber informiert, weil ich das einfach weiß, weil ich das ja von der Pike auf gelernt habe. Es gibt Stillberatung, es kann zu Schwierigkeiten kommen, muss nicht. Werde da einfach gut umsorgt und beraten und überhaupt nicht irgendwie kritisch beäugt, wenn ich sage, ich brauche Hilfe. Genauso eben spiegelt sich das dann in der Gesellschaft wieder. Ich kann in einem Café sitzen, ich kann auf einem öffentlichen Platz sitzen, es ist vollkommen fein, ich kann da stillen, egal wie alt mein Kind ist, es ist vollkommen normal. Und
da kommt jemand und breitet einen Sonnenschirm über dir aus.
Ja, genau.
Und trinkt
ein Glas Wasser.
Glas Wasser. Genau.
Genau. Und sagt, brauchst du noch irgendwas? Magst du einen Snack vielleicht oder so, ja? Es ist einfach normal. Und auch in der Darstellung, ne? Also Worte schaffen Wahrheit, aber ja auch Bilder und so, ne? Also ich meine hier, ne, du bist ja auch, ne, mit The Image of Birth, ne? Hier, ne? So wie stellen wir uns eigentlich Geburt vor? Und da geht es ja weiter. Es ist ja nicht nur Geburt, sondern was kommt danach, ja? Und ich rege mich ja regelmäßig darüber auf, wenn jede Infografik, wo ein Baby abgebildet wird, ist mit einem Schnuller im Mund.
Du hast ja auch so schön im Buch geschrieben, ne? Jede Barbie kommt mit, also die mit Baby kommt natürlich mit Fläschchen und nicht,
ja, genau.
Stillend. Die,
genau.
Die könnte ja mal so ein Still-BH haben oder so. Aber, als Mitbringsel.
Ja, aber ne, genau, da geht's halt schon los. Ne? Warum, also, ne, dann haben wir ja gar keine Accessoires mehr. Dann können wir ja gar kein Fläschchen mehr verkaufen.
Na doch,
ja,
wir können ja ein Stillkissen.
Ja.
Die könnte ein Stillkissen dabei haben oder so. Wäre auch heiß mal.
Ne, genau, wie cool wäre das? Ja, es gäbe eine Still-Barbie mit Still-BH und Stillkissen oder so. Ja?
Cool.
Also, das einfach auch vom Bild her, das, was Kinder erleben, ne? Das auch wieder viel normaler wird oder zumindest ausgeglichen wird.
Ja. So, normalerweise ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich nach einem Mitbringsel frage, aber das ist natürlich heute dein Buch. Sag uns doch noch mal kurz, was uns noch erwartet, so ganz kurz. Also mach gerne noch mal einmal ein kleines bisschen Werbung für dein Standardwerk. Still.
Ja, was erwartet euch? Es erwartet euch einfach wirklich ein rundum Sorglospaket, möchte ich sagen, so werbefloskelmäßig, aber so ist es tatsächlich, weil es eben ganz von vorne anfängt. Ne? So die Einordnung, kann ich eigentlich feministisch sein, 2025 und trotzdem stillen? Ja, kannst du. Eben auch so diese ganzen Tabuthemen, die es halt einfach immer noch gibt. Ne? Also das lange Stillen haben wir heute angesprochen, aber ja, Stillen auch mit Beeinträchtigungen oder so, ne, wo es dann auch immer schnell heißt, ach, machst du dir die Mühe überhaupt und so, ne? Was ich ja auch spannend finde, als wenn das andere keine Mühe wäre. Also ich habe höchsten Respekt vor jeder Flaschenfamilie sozusagen, ja, weil ich wäre die Verpeilo, die immer irgendwas, keine Mehl, also kein Pulver, kein heißes Wasser, ah, jetzt haben wir die Flasche, wir hätten wahrscheinlich 1200 Flaschen, weil wir immer eine kaufen müssten oder so, weil ich keine dabei habe. Also, ne, sowas. Oder halt eben auch, was, glaube ich, jetzt einfach nochmal sehr viel präsenter wird, Stillen und Neurodivergenz. Ja, also wir haben ja auch da wieder, ne, den Gap, dass auch jetzt immer mehr Frauen spätdiagnostiziert sind und sich da ja auch vor neuen Herausforderungen wiederfinden. Ne? Und es ist einfach von Anfang bis Ende. Ja, also auch das Abstillen kriegt nicht irgendwie so ein stiefmütterliches Kapitel mit trink zwei Tassen Salbeitee oder fahr mal ein Wochenende weg und es wird schon irgendwie, sondern halt auch da nochmal wirklich ausführlich zu gucken, okay, was brauchst du, wie geht es dir, wie ist die körperliche Ebene auch, ne, auf beiden Seiten. Das war mir eben auch ganz wichtig. Und es hat nochmal einen fetten Anhang mit ganz vielen Tipps für weiterführende Seiten, wo ich nochmal nachlesen kann, wo ich nochmal was weiter recherchieren kann, zu anderen Themen auch, Podcasts, Podcast-Empfehlungen. Ja, genau. Und deswegen, ich glaube, es ist wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket, ja, was 1A in unsere Zeit passt.
Ich habe mich auch sehr gefreut über den Anhang. Genau. Das Buch ermutigt Eltern, ihren eigenen Weg zu finden, jenseits von Druck oder pauschalen Empfehlungen, rückt Selbstbestimmung, Körperbewusstsein und Beziehungsgestaltung in den Mittelpunkt. Und Ramona ist super unterhaltsam, das habt ihr gemerkt. Also rein in die Buchhandlung, support your local Buchdealer und kauft den Schinken. Genau, und wer jetzt richtig Lust bekommen hat, noch mehr von Ramona zu erfahren, dem empfehle ich dringend nochmal die Episode 8 mit ihrem wunderbaren und auch lustigen Geburtsbericht zu hören. Und in die Episode 27, da besprechen wir gängige Stillmythen, ne? Hier so dieses, die wie sagst du immer so schön, die Milch, erst wird sie dünn, dann wird sie Luft oder was?
Ja, genau, erst gibt's Wasser und dann
erst kommt
Luft.
Wasser, dann kommt Luft, genau. Also Stillmythen, also die war auch sehr besonders und genau, und denk dran, Ramona gibt auch tolle Stillvorbereitungskurse, verlinken wir wie immer. Alles, was wir erwähnt haben, also Ramona hat vorhin zum Beispiel gesagt, Antibiotika bei Brustentzündung ist immer so ein bisschen schwierig. Es gibt eine tolle Folge, Folge 19, über Embryotox, also das ist so ein Zentrum, wo man anrufen kann und man wird ganz toll beraten über Medikamente. Hört da gerne mal rein. Und natürlich verlinke ich euch auch vom WHO das Kurzdossier und auch die Reaktion vom Markenverband. Ja, und damit bedanke ich mich bei dir.
Ich danke dir.
Das war wieder ein super schönes Gespräch. Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Und nicht vergessen, wenn ihr heute gerne zugehört habt, belohnt uns mit vielen Sternchen und hört einfach in 2 Wochen wieder rein. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.